Es ändert sich natürlich auch nichts, wenn man zu Hause bleibt und sich abschottet von diesem Wahlsystem und von der Demokratie. Demokratie ist eben nicht nur eine Bringeschuld vom Staat, sondern ich finde auch immer wieder eine Verantwortung der Bevölkerung, sich das reinzuholen. You are now
entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Bald sind Wahlen und daher geht es in dieser Podcast-Folge um ein politisches Buch, um ein gesellschaftskritisches Buch und ich spreche gleich mit dem Autor. Lobbyland, wie die Wirtschaft, also die kursiv geschrieben, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft, ist der Titel des neuen Buches von Marco Bülow. Marco Bülow sitzt als Abgeordneter seit 2002 im Bundestag. Damals war er 31 Jahre alt. Als Kandidat der SPD für den Wahlkreis Dortmund I wurde er stets direkt gewählt. Jedoch galt er immer oftmals als aufmüpfig und war als Abgeordneter nicht ganz so stromlinienförmig angepasst wie andere. Im Jahr 2018 trat er schließlich aus der SPD aus. Wie viele in der SPD versprach er vor der letzten Bundestagswahl, dass es keine große Koalition geben werde. Und als die Meinung der SPD nach der Wahl dann plötzlich kippte, war dies für ihn ein weiterer Grund, nach 26 Jahren Mitgliedschaft aus der SPD auszutreten. 2 Jahre war er dann als parteiloser Abgeordneter im Bundestag und dann trat er 2020 in die Partei Die Partei ein. Von den Medien ja gerne als Spaßpartei oder Satirepartei bezeichnet. Und ihr bekanntester Vertreter ist der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn. Aber jetzt freue ich mich via Zoom auf das Gespräch mit dem Autor und dem Bundestagsabgeordneten von Die Partei, Marco Bülow. Guten Tag, Herr Bülow.
Ja, hallo, grüße Sie. Freue mich auch.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Im Bundestag passiert ja aktuell nicht viel. Wo erwische ich Sie gerade? In Berlin, im Wahlkreis, im Urlaub, im Wahlkampf?
Sowohl im Wahlkreis als auch im Wahlkampf. Also da findet natürlich so mein Hauptbetätigungsfeld gerade statt. Allerdings haben wir schon noch Sondersitzungen. Afghanistan ist ja schon eine sehr heiße Diskussion. Hochwasser, auch immer noch Corona. Also eigentlich ist die Phase des Bundestages abgeschlossen, aber es gibt immer noch Sondersitzungen. Und dann fahre ich natürlich auch nach Berlin, aber gerade Dortmund.
Am Freitag habe ich Sie im Kulturmagazin Aspekte auch kurz gesehen. Und wenn immer über Sie berichtet wird, dann heißt es so in einem Nebensatz, ja, das ist ja wohl jetzt das letzte Mal, dass Sie als Abgeordneter hier aktiv sind. Aber Sie kandidieren, wenn ich das richtig gesehen habe, auch für den nächsten Bundestag, aber jetzt für die Partei.
Ja, genau. Deswegen kann man das auch nicht so sagen, weil das entscheiden letztendlich dann die Wählerinnen und Wähler in Dortmund im Wahlkreis, ob sie mich weiter im Bundestag sehen wollen, dann mit einer anderen Partei, aber einem viel freieren Wahlkampf, als das die anderen Male der Fall war. Oder ob sie sozusagen klassisch wieder jemanden der großen Parteien in den Bundestag schicken. Das wird dann erst entschieden. Ich glaube, die Chancen sind durchaus da, auch wenn man natürlich weiß, dass außerhalb von CDU, CSU und SPD ganz, ganz wenige Wahlkreise nur gewonnen wurden. Aber Ströbele hat das damals auch fast sensationell für die Grünen geschafft. Aber wir werden sehen. Spannend.
Es gibt ja diese 5%-Hürde, aber wenn Sie eben direkt gewählt würden, dann wären Sie auf jeden Fall im Bundestag.
Genau. Also entweder kommt die Partei über 5%, auch nicht ganz einfach, aber auch nicht völlig unmöglich. In Berlin wird es das wahrscheinlich schaffen bei den Senatswahlen, im Bundestag sehr schwierig. Aber wenn man den Wahlkreis direkt gewinnt, dann sitzt man auch im Bundestag, hat dann aber leider keine Fraktion. Also dann habe ich den Status, den ich jetzt gerade auch habe. Lieber hätte ich natürlich Verstärkung.
Das heißt, man ist dann wirklich der hinterste Hinterbänkler sozusagen und ist wahrscheinlich kaum in irgendwelchen Gremien vertreten als Parteiloser oder als ohne Fraktion.
Es ist gar nicht so. Das habe ich auch gedacht, aber das ist so gar nicht. Also erstens kann man sich den Ausschuss aussuchen. Das ist zum Beispiel nicht so. Da ist man schon abhängig, was die Fraktionsspitze eingibt. Meine Fraktion hat mich aus dem Ausschuss, aus dem Umweltausschuss nach 17 Jahren rausgeholt. Und die bestimmt das. Ich kann das alleine bestimmen. Ich bestimme auch, wo ich rede. Ich habe Rederecht. Ich kann auch zu anderen Themen reden. Ich rede relativ häufig. Das bestimmt sonst auch die Fraktion. Die kann einem auch im Rederecht entziehen. Auch das ist ja schon, finde ich, sehr zweifelhaft, weil jeder Abgeordnete ist ja gewählt und legitimiert gewählt. Erst recht, die auch noch einen Wahlkreis gewonnen haben. Aber ob sie reden dürfen oder nicht, entscheidet alleine die Fraktionsspitze. Wenn man fraktionslos ist, dann hat man keine Entscheidungskompetenz von anderen, die einem daran hindern, sondern dann ist man ziemlich frei. Und ich glaube sogar, dass ich mehr Möglichkeiten habe als viele andere, weil leider das Spiel so ist, dass die Fraktionen, die an der Regierung beteiligt sind, alles abnicken, was von dieser Regierung kommt, selber keine Gesetze machen, alles schönreden, abstimmen und dass sie alles niederstimmen, was von der Opposition kommt. Egal wie gut und wie wichtig diese Vorschläge sind. Genau diese Situation haben wir jetzt zum Afghanistan. Da haben ja die Opposition einen Antrag gestellt im Juni und der wurde einfach abgelehnt und dann auch noch kommentiert von Leuten wie Röttgen, die ja sogar als sehr seriös gelten, dass das halt nun mal so wäre, dass man Oppositionsanträge komplett ablehnt. Und jetzt muss die Regierung einen eigenen Antrag machen, viel später, weil zu dem gleichen Thema hätte einfach damals zustimmen können. Also daran sieht man schon, dass die Gemengelage im Bundestag nicht so ist, wie vielleicht die Menschen glauben und dass ein Fraktionsloser auf einmal viel mehr Möglichkeiten hat als vielleicht ein Fraktionsmitglied einer Regierungspartei oder einer Oppositionspartei, wo eh alles abgelehnt wird.
Aber da sind wir auf jeden Fall schon mittendrin im Thema Ihres Buches. Es geht also nicht nur jetzt um die Lobby und Lobbyisten, dazu reden wir gleich, aber es geht auch um den Fraktionszwang, den Sie als einer der, ich sage das mal so, demokratiefeindlichsten Dinge sehen. Das haben Sie jetzt ja auch gerade wieder gesagt, dass die Fraktion, also man muss ja gar nicht von Partei sprechen, sondern praktisch die Fraktion dann bestimmt, ob man reden darf, wie Sie es gerade gesagt haben, und auch wie man in den ganzen Abstimmungen abzustimmen hat. Und das ist etwas, was Sie definitiv abschaffen wollen und was Sie, so lese ich es auch aus Ihrem Buch, als eine der schlimmen Dinge, die Demokratie eben unterwandern, bezeichnen. Wenn man eben so wie Sie gerade gesagt haben, zu Afghanistan aus Prinzip einfach mal gegen die Opposition stimmt.
Genau. Ich glaube, dass es gibt eine Melange von Dingen, die, finde ich, die Demokratie aushöhlen, entkernen. Fraktionszwang gehört definitiv dazu, vor allen Dingen, weil es eben ein Zwang ist. Und nicht eine Disziplin, wie sie meistens irgendwie so wird sie genannt, oder man spricht dann halt von Solidarität, aber Solidarität ist ja für mich nie eine Einbahnstraße, da bestimmen nicht 2, 3, wo du solidarisch zu sein hast und vor allen Dingen keine Regierung. Und ich glaube, dass es eine Umkehrung gibt und das ist, glaube ich, ein wirklich großer Akt, da gehört der Fraktionszwang zu, aber nicht allein. Es gibt eine Umkehrung von denen, dass der Bundestag die Entscheidungsmitte sein sollte. So hat es der Gesetzgeber ja auch gewollt. Also das Grundgesetz wurde auf diese Füße gestellt und dass jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist, steht auch im Grundgesetz und nicht dem Fraktionsvorsitzenden, erst recht nicht irgendein Konzernchef und auch nicht der Regierung, sondern der Bundestag sollte eigentlich die Regierung kontrollieren und die Bundesregierung führt aus. Aber es ist genau das Gegenteil. Die Bundesregierung macht alle Gesetze. Auch statistisch lässt sich das beweisen. In der letzten Legislaturperiode 90% aller beschlossenen Gesetze kamen von der Bundesregierung. Der Rest vom Bundesrat, wo auch wieder die Exekutiven reinspielen und noch ein paar von den Regierungsfraktionen, aber natürlich im Zusammenspiel mit der Regierung. Also es regiert nicht nur die Regierung, sondern sie bestimmt, sie pfropft auf und sie entscheidet. Und entscheiden sollten wir eigentlich, aber das tun wir nicht mehr im Bundestag. Und das ist natürlich das bekommt man nur hin mit dem Fraktionszwang. Und das ist das riesige Problem. Ich bin dafür, dass es eine Solidarität gibt, dass man auch Sachen zusammenstimmt, aber gerade auch natürlich, wenn es um Krieg und Frieden geht, wenn es um fundamentale Dinge geht, muss das Gewissen an erster Stelle stehen. Und dann muss es einem auch ausgefochten werden, dann muss es um Argumente gehen, dann muss es um wissenschaftliche Grundlagen gehen. Aber genau darum geht es nicht mehr. Es geht darum, was Lobbyisten, und da kommt die Lobby ins Spiel, mit der Regierung aushandeln. Und das wird dann mehrheitlich so umgesetzt im Bundestag, unabhängig davon, wie sinnvoll das ist.
Aber nehmen wir mal den Bundestagsabgeordneten oder die Bundestagsabgeordnete meines Wahlkreises. Die meisten kennen diese Leute ja gar nicht oder kennen sie jetzt von den Plakaten. Da lachen sie alle wieder wunderschön runter und sagen hier Freiheit und Gleichheit. Ich habe ein schönes Wahlplakat. Schönes Wahlplakat gesehen für Sicherheit im Alter. Da dachte ich, ist das, meint jetzt die Kandidatin sich selbst damit oder tatsächlich die Wähler? Also man kennt die ja nicht. Jetzt könnte ich mal, wenn ich das mal versuche, mal so argumentieren, ist ja der Fraktionszwang dann ja gar nicht mal so schlecht, weil dann weiß ich ja zumindest, da steht eine Partei dann da drunter, dann wähle ich halt die oder den und dann wähle ich halt auch eine gewisse Partei halt und dann kann ich den oder die besser einschätzen. Was würden Sie zu diesem Argument sagen?
Ja, natürlich. Natürlich kann man es dann besser einschätzen. Dann weiß man sozusagen, es ist eigentlich egal, ob ich den wähle oder nicht. Aber dann müssen wir das System, dann müssen wir das Wahlsystem wirklich komplett abschaffen oder verändern. Dann brauchen wir auch keine Erststimme mehr, dann wählen wir nur noch die Parteien. Und eigentlich brauchen wir dann auch gar keinen mehr im Bundestag wählen, sondern ich finde, dann können wir Beamte oder Angestellte reinsitzen. In den Bundestag spart viel Geld. Wir können viel weniger reinsetzen, weil dann machen wir einfach das, was ein paar Leute in der Regierung wollen. Also wir wählen nur noch, um die Mehrheitsverhältnisse festzustellen. Und diese Mehrheitsverhältnisse geben sich dann eine Koalition und die regieren dann durch. Dann können wir den Bundestag abschaffen oder wie gesagt mit Beamten besetzen. Da braucht man dann gar nicht mehr diskutieren. Aber so genau so ist unsere Demokratie eigentlich nicht aufgestellt, sondern es ist ja, es soll argumentiert werden, es soll diskutiert werden und dann soll eine Mehrheit geschaffen werden. Und die muss sich nicht immer an der Regierung orientieren, finde ich. Es ist aber heute, wird das komplett so hingenommen, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, wenn die Regierung sagt was und dann gilt das schon gleich als Beschluss, ohne dass der Bundestag diskutiert hat, beispielsweise. Oder noch ein Beispiel, was ich auch unglaublich finde, ist, dass im Endeffekt die Kanzlerin, es gab einmal eine Abstimmung, die nicht so gelaufen ist, die quer über die Fraktionen gegangen ist. Das war bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und da hat die Kanzlerin diese Abstimmung freigegeben, weil sie irgendwo in einer Talkshow oder bei einer Diskussion gesagt hat, das ist vielleicht eine Gewissensentscheidung. Es kann ja nicht sein, dass die Kanzlerin darüber bestimmt, was eine Gewissensentscheidung ist. Das muss genau jeder Abgeordnete selber wissen. Aber ich finde, wir haben eine Demokratie, das ist nicht immer einfach. Und das ist auch anstrengend. Und vielleicht ist es auch für die Menschen anstrengend, die wählen gehen, aber die sollten sich eben schon ein Bild machen darüber, wer da gewählt wird und nicht sozusagen jemanden wählen, der dann das sozusagen durchsetzt, was die Regierung macht. Ich finde, das ist ein falsches Bild und ich glaube, er schreckt ab. Die meisten Leute, die nicht mehr wählen gehen, machen das nicht aus Faulheit, sondern die machen das deswegen, weil sie das Gefühl haben, dass egal wen sie wählen, alle sozusagen das Gleiche machen und ihre Stimme sowieso eigentlich nichts wert ist. Und genau denen habe ich immer widersprochen, Jahre und habe gesagt, das stimmt natürlich nicht. Und mittlerweile muss ich leider sagen, doch, es stimmt. Es stimmt. Dann wird eine Farbe ausgetauscht, aber am Ende ist es das gleiche Prinzip. Und die Menschen sind nach der Wahl egal. Und die sind eigentlich auch schon zur Wahl egal, weil die Parteien versprechen im Wahlkampf Dinge, die sie eh nicht halten. Machen dann Koalitionen, die vorher nicht klar sind, verstecken sich dann hinterm Koalitionspartner und dann kommt noch zur Krönung, auch darüber redet keiner, ein Koalitionsvertrag, der wirklich schon fast detailliert auflistet, wie dann die Abgeordneten abzustimmen haben. Und diesen Koalitionsplan, den bestimmen einige wenige Leute, das sind meistens nicht die Abgeordneten, die reingewählt worden sind, also die legitimiert sind dafür, sondern das sind, also ich habe ja Erinnerungen, dass zum Beispiel dann Landesfürsten meistens dann gerne im Zusammenspiel bei den wichtigen Themen mit Lobbyisten da sitzen und die Verhandlungen führen. Und dann führen die Verhandlungen zu einem Ergebnis, an dem sich dann alle Abgeordnete, die frei gewählt werden, die nur im Gewissen verpflichtet sind, aber halten sollen. Das ist so absurd. Aber wir nehmen das als seriös und Politik der Mitte wahr.
Wie kam es denn zu diesem Fraktionszwang? Jetzt könnte man doch auch meinen, wenn das so schlimm ist, dann ist doch kein Problem. Da muss man doch sicherlich da einfach vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, der Abgeordnete ist nicht mehr frei, es ist keine demokratische Entscheidung mehr. Das ist einfach wieder dem, was eigentlich das Grundgesetz will, also dann wäre das Ganze doch vom Tisch.
Ja, ich denke, wir sollten das auch irgendwann tun, weil es gibt ja immer mehr Hinweise, dass Abgeordnete das ja auch klar zugeben. Bis jetzt war es ja meistens so, dass es einfach nicht, dass es so ist. Und das weiß auch jeder, aber es wird natürlich nicht zugegeben. Wird dann eher von Disziplin, von Solidarität gesprochen und dass das ja alle freiwillig machen. Natürlich stimmt es nicht, dass das alle freiwillig machen, sich dem beugen. Das machen einige freiwillig, weil sie wollen Karriere machen. Und es lebt sich natürlich einfacher, wenn man sich diesem Zwang beugt und auch so tut, als wenn es kein Zwang wäre. Also erstens natürlich ist es vor Ort, kommt es gar nicht cool, wenn man irgendwie seiner eigenen Partei sagt, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Es macht sowieso alles die Regierung, sondern vor Ort muss man natürlich so tun, als wenn man selber eine wichtige Funktion hat in diesem Betrieb. Die hat man aber eigentlich nicht oder nur ganz wenige haben die. Und deswegen tun sich viele schwer, das zuzugeben. Außerdem hat man natürlich ein schweres Leben, wenn man sagt, das ist ein Fraktionszwang und das geht so nicht. Dann ist man erst recht außen vor und deswegen machen es die Leute nicht. Aber trotzdem kommt es ja zu immer mehr Aussagen. Altmaier hat neulich diese Aussage getroffen. Er hat aus Versehen mit einem Antrag der Linken gestimmt. Und hat dann gleich gesagt, ging es um die Freigabe der Impfstoffe und hat dann gesagt, oh, das war ein Versehen. Und ich würde niemals für einen Antrag der Linken stimmen. Alleine das zeigt ja, es gibt sozusagen diesen Fraktionszwang, weil niemals, er weiß ja gar nicht, was kommt, was für Anträge kommen und so weiter und sagen, grundsätzlich stimmt er für keine Anträge der Opposition. Das verletzt jedes demokratische Empfinden und auch das Grundgesetz. Aber es gibt viele weitere Beispiele, wie jetzt eben von Röttgen oder auch von Leuten, wo man das gar nicht so denkt. Also ich habe einen jungen grünen Kollegen, der ist frisch im Bundestag gewählt, ist in der Opposition. Und da ging es um einen der ganz wenigen Anträge, wo mal wirklich eine gewissen im Vordergrund steht. Das sind die hochmoralisch-ethischen Fragen. Die gibt es so alle 4-5 Jahre mal. Das waren Organspenden in dem Fall. Aber da geht es auch um Sterbehilfe und diese Themen, die werden dann wirklich mal geöffnet. Und alle sprechen davon, dass dann die Sternstunden des Parlaments sind, weil fraktionsübergreifende Anträge kommen, die alle komischerweise zum Ziel führen und die alle am Ergebnis hat und wo alle sagen, auch die Medien, oh, das waren aber mal gute Diskussionen. Und ich frage mich, warum gibt es die denn nicht häufiger? Aber um nochmal zurück zur Geschichte zu kommen, und da hat der junge grüne Abgeordnete, ich bin da nur drauf gekommen, weil er einen guten Insta-Beitrag hatte, wo er erklärt, wie er abstimmt. Und er hat das richtig gut gemacht in dieser Story, sagt dann aber, und heute kann ich mal so abstimmen, wie ich das möchte. Und das ist natürlich fatal, weil das ist genau das, damit sagt er ja automatisch, ansonsten stimmt er nicht ab, wie er das möchte. Aber das muss sozusagen immer sein, dass er abstimmt, wie er das möchte. Von daher, natürlich wäre das anstrengender, wenn man diesen Zwang aufgibt, aber viele machen das nicht und wollen das nicht, weil sie Ärger kriegen, wenn sie das machen würden und kein einfaches Leben haben. Und die Macht haben, die wollen natürlich auch nicht, dass jeder so stimmt, wie er möchte oder zumindest in der Fraktion sich das Recht rausnimmt. Das heißt, es gibt schon vor allem einen Gehorsam. In der Fraktion gibt es diese Diskussion gar nicht.
Das heißt, man kriegt es auch deswegen so schlecht zu fassen, weil es einfach so nicht benannt wird und sie sammeln jetzt sozusagen nach solchen Indizien,
ja, um
das
genau.
Auch ein bisschen
angeht. Dann irgendwann.
Aber es scheint doch keinen, also wenn man guckt, 7 oder 9 Abgeordnete scheint ja das System zu stören oder jeder beugt sich eben tatsächlich so. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass das Erste, was Ihnen gesagt wurde, du musst das Spiel entweder so mitspielen oder sonst hast du hier eh keine Chance. Das heißt, das System zieht dann doch da, wenn ich es mal so sehe, dann eher Menschen an, denen das egal ist, denen die eigene Macht doch dann wichtiger ist, als tatsächlich etwas für dieses Land zu tun. Also sie nennen es auch mal einen Philipp A. ja auch immer wieder als Beispiel für dieses System, auch der Lobby-Beeinflussung.
Ja, genau so stellt sich das dar. Und das größte, also was mir besondere Schwierigkeiten bereitet, ist nicht, dass das in einer Partei und in einer Fraktion so ist, sondern dass das mittlerweile durchgängig so ist. Das heißt, wenn dann mal eine andere Partei an die Regierung kommt, die praktiziert sie das genauso und zieht diesen Fraktionszwang genauso durch, zieht es genauso durch, dass die Regierung das komplette Sagen hat. Und das ist natürlich, wenn wir dann doch, das ist natürlich dann noch viel anfälliger für Lobbyismus, weil natürlich die Profitlobbyisten wissen, dass sie eigentlich nur die Regierung beeinflussen müssen. Beim Bundestag brauchen sie eigentlich fast gar nicht mehr tun, nichts mehr tun. Das heißt, der Lobby-Einfluss, den es trotzdem gibt auf den Bundestag, der ist eigentlich schon fast überflüssig, weil letztendlich wird alles in der Regierung entschieden. Und da es keine lebendigen Debatten mehr gibt, keine Überraschungen mehr gibt, keine überfraktionelle Zusammenarbeit mehr gibt, muss man sich gar nicht mehr bemühen. Man hat einige wenige Stellschrauben in der Regierung, die muss man kontrollieren, die muss man beeinflussen. Und im Bundestag, den hält man höchstens noch ruhig. Ne? Also da darf dann keiner querschlagen. Das ist sozusagen das Einzige, was dann noch interessant ist. Und so funktioniert es. Und dann wird mal eine Regierung durch die andere ausgetauscht, macht aber das gleiche Prinzip wieder. Das heißt, es geht ja auch nicht um Themen und links und rechts und sonst was, sondern es geht hier um ein politisches System, was sich entwickelt hat, was insgesamt sehr ungut ist. Und das, man kann sagen, die Ansätze gab es immer, aber ich kenne halt auch Geschichten. Erstens kenne ich 19 Jahre überblicken, wo das deutlich schlimmer geworden ist. Sowohl mit dem Lobbyismus als auch mit diesem Fraktionszwang und diesem bloß nicht quer treiben, bloß nicht anders denken, bloß nicht eine andere Position beziehen. Da gab es deutlich mehr Leute in allen Fraktionen, also auch ein Blüm oder eine Süßmuth in der Union, haben einfach mal was ganz anderes gesagt als der Kanzler und haben das auch in der Öffentlichkeit gemacht und haben es auch in der Fraktion gemacht. Da gab es mehr von zumindest und in der SPD sowieso. Und die gibt es nicht mehr. Aber es gab eben auch Zeiten, Herbert Wehner Fraktionsvorsitzender war, da musste die Regierung in der Fraktion antanzen, ob sie denn das und das machen darf. Und dann erst sozusagen konnte sie damit überhaupt in die Öffentlichkeit gehen. Da wurde sozusagen erst in der Fraktion darüber gesprochen, solange Herbert Wehner Vorsitzender war, bevor dann irgendwie die Regierung das durfte. Natürlich war dann trotzdem die Macht auf wenige aufgeteilt. Dann war natürlich dann Herbert Wehner der starke Mann. Aber damit kriegt auch die Fraktion ein Gewicht und der Bundestag ein Gewicht. Und das gibt es gar nicht mehr.
Diese Schlagworte, also wir brauchen wieder mehr Demokratie, mehr Freiheit, die nutzen jetzt aber paradoxerweise ja auch Menschen, die alles andere wollen, sage ich mal, als mehr Demokratie, sondern die sie auch eher abschaffen wollen und sehr krude Theorien verfolgen. Wurden Sie auch schon mal von den Falschen vereinnahmt, wenn Sie auch sagen, Demokratie ist am Ende und hier muss wieder mit der Demokratie kommen, also Stichwort Applaus von der falschen Seite?
Also im Bundestag geht mir das überhaupt nicht so. Da kriege ich eher das Ausbuhen von genau dieser Seite, weil die natürlich genau wissen, wie ich politisch stehe. Dass es mal in irgendwelchen Foren irgendwie Hinweise gibt, ja, der Marco Bülow sagt das auch so, das lässt sich nicht vermeiden, aber letztendlich wissen sie genau, wenn sie genau hingucken, wie ich das sage und wie ich das begründe und dass ich das auch mit Fakten ja begründe. Ne? Ich nenne Zahlen, ich nenne Fakten und die Erfahrungswerte und ich zeige auf, und das passt ihnen ja nicht, also wenn wir zum Beispiel über die AfD sprechen, ich zeige auf, dass sie das genauso machen. Die praktizieren das genauso. Sie reden draußen so, aber die ziehen die Fraktionszwang genauso durch. Da darf auch keiner abweichen. Da darf es sowieso, gibt es auch keine offenen Diskussionen. Und beim Lobbyismus noch viel schlimmer. Die lassen sich illegale Spenden geben. Sie nutzen dieses System komplett aus. Das ist immer sehr, sehr interessant, wenn man sich dann genau anguckt. Das sind die Größten, die aufschreien, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk abgeschafft werden muss oder zumindest die Gebühren abgeschafft werden muss. Aber sie nutzen das System aus, dass die Parteienfinanzierung natürlich genauso läuft wie beim öffentlichen Rundfunk. Das heißt, die Parteien werden ja im großen Stil vom Staat finanziert. Und da sind sie nicht gegen. Das heißt, und das sage ich ja auch alles. Und deswegen ist es eher nicht so, dass ich da gerne zitiert werde, sondern und vor allen Dingen, weil sie sich dann ja, wenn sie selber Anteil haben, dann genauso demaskieren. Und trotzdem, ich habe meine Kritik schon seit vielen Jahren, halte ich natürlich meine Sachen nicht nur aufrecht, sondern sie bestärken sich. Ich glaube halt nur, es wäre ratsam, mal im progressiven oder sogenannten progressiven oder Mittellager mal eine Partei, die das genauso sieht. Weil wenn man das nicht erkennt, wenn man das nicht benennt, verliert man jegliches Vertrauen. Und das Schlimme ist, dass dann Leute sich zurückziehen und dann natürlich offen sind für Rattenfänger von einer ganz schlimmen Seite, die dann unterwegs sind, und da Dinge sagen, die gar nicht so falsch sind, aber dann Leute mitziehen für ganz andere Möglichkeiten, dann zum Beispiel die Demokratie wirklich zu zerstören. Aber da muss man sich nicht wundern. Und den Beitrag hat man selbst geleistet, indem man das Vertrauen der Menschen verspielt. Und genau das tun wir. Alle Umfragen sieht man auch jetzt wieder bei den Kanzlerkandidaten. Es gibt ja 3 zur Auswahl. Eine Kandidatin, 2 Kandidaten. Immer wenn es den Balken gibt, keiner von denen, ist der Balken am größten. Wenn es den Balken gibt, keine von den Parteien, ist der am größten. Die Nichtwählerinnen und Wähler sind überall immer die stärkste Partei und Fraktion. Aber das nehmen wir nicht wahr.
Genau, das zeigen Sie ja rechnerisch in Ihrem Buch in der Tat, dass die Anteile, von denen wir sprechen, ja immer nur die Anteile von denen sind, die wählen gehen, die auch wählen können. Das kommt ja auch noch dazu. Also da verweise ich jetzt mal auf Ihr Buch, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Aber ich möchte jetzt wirklich noch die Frage stellen. 26. September, es ist Wahl. Und natürlich, mir geht es so, ich höre es aber von so vielen, mit denen ich spreche, die sagen ja, ich keine Ahnung, es ändert sich ja sowieso nichts. Also Frage an Sie, was bringt das Ganze? Was soll ich am 26. September tun?
Ja, ich könnte es mir jetzt leicht machen und sehr provokativ sein. Das gehe ich im Buch auch stark drauf ein, dass Wählen mittlerweile eben wirklich nichts mehr hilft und dass Wahlen abgeschafft werden müssen. Das sage ich aber nicht. Das sagt ein Soziologe, Rehbruck heißt der, der das auch gut darlegt. Also wir müssen mal komplett über das Wahlsystem reden. Ich bin ja dafür, dass wir ein parlamentarisches System behalten, auch die Parteien behalten, aber dass es ergänzt wird durch Bürgerinnenräte, durch Aufwertung von Petitionen, durch Volksabstimmungen, die aber immer in Beziehung dann mit dem parlamentarischen System gesetzt werden, dass wir da ganz andere Möglichkeiten haben. Aber die Parteien müssen sich grundsätzlich verändern, weil ansonsten haben leider die Menschen recht, ne? Weil es wird zu Wahlen was versprochen, was nicht gehalten wird. Dann wird sich versteckt hinter dem Koalitionspartner, dann regiert die Regierung mit den Lobbyisten und dann haben leider alle recht, die sagen, was ändert sich doch nichts. Aber es ändert sich natürlich auch nichts, wenn man zu Hause bleibt und sich abschottet von diesem Wahlsystem und von der Demokratie. Demokratie ist eben nicht nur eine Bringeschuld vom Staat, sondern ich finde auch immer wieder eine Verantwortung der Bevölkerung, sich das reinzuholen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, das zu tun. Also die junge Bewegung auf der Straße zum Klima macht es uns vor, dass es sozusagen doch zumindest dazu geführt hat, dass wir anders diskutieren, dass Sachen wieder auf die Tagesordnung kommen, die lange weg waren. Und so, glaube ich, müssen sich alle ein bisschen engagieren und sei es irgendwie nur zur Wahl gehen und vielleicht informieren, wen sie wählen. Und es gibt manchmal doch Alternativen, die dieses System auch aufbrechen wollen, die anders sein wollen. Ich bin nur dagegen, taktisch zu wählen. Ich bin dagegen, zu Hause zu bleiben. Ich bin aber auch dagegen, taktisch zu wählen, weil das erfüllt sich eh nicht, weil am Ende kommen andere Konstellationen, als die man will, sondern man soll dann doch vielleicht den Kandidaten, die Kandidatin wählen, der man am ehesten zutraut, was zu verändern. Oder vielleicht mal eine Partei mutig wählen, die generell das politische System verändern wollen und nicht nur die andere austauschen wollen in der Regierung.
Und was würden Sie sagen, Kontakt zum Abgeordneten, zur Abgeordneten, bringt das was oder nervt man da nur, ist man dann nur so wieder so ein kleiner Querulant im Wahlkreis?
Ja, mag sein, dass man das ist, aber das hilft. Und das hilft wirklich. Also ich glaube, an die große Politik ranzukommen, selbst mit riesigen Demonstrationen, ist sehr schwierig, weil man in Berlin abgeschottet ist und weil man sich hinter den anderen versteckt. Aber im Wahlkreis ist jeder Abgeordnete doch mehr verantwortlich. Und da fühlen sich dann doch noch mehr auch verantwortlich. Und bis jetzt führen diese Abgeordneten fast nur Gespräche mit Lobbyisten, weil die haben viel Geld, viel Einladung, viel Möglichkeiten und die Bürgerinnen und Bürger schicken höchstens mal eine Mail. Und dieses Verhältnis ist unglaublich, stellt das auf den Kopf, was ja wirklich die Größenverhältnisse und das Gemeinwohl angeht. Und deswegen muss man sich da nerviger zu Wort melden, muss in die Bürgersprechstunden gehen, muss sie einladen zu Diskussionen, zu Veranstaltungen. Und wenn das genug tun, dann hat das auch einen Einfluss auf die Abgeordneten, weil viele Abgeordnete wollen vor allen Dingen ihre Ruhe haben. Und ihre Ruhe haben sie, wenn sie mit Lobbyisten reden und denen nach dem Mund reden und denen nach der Fraktionsspitze nach dem Mund reden und das umsetzen, was die Regierung macht. Weil zu Hause haben sie nämlich nichts zu befürchten. Und sie müssen zu Hause was zu befürchten haben. Die Leute müssen sich da auch zu Wort melden. Und wenn man dann genervt ist, dann kriege ich das mit, habe ich das in der Fraktion immer mitgekriegt. Wenn dann genug kommen bei einem Thema, dann steht man irgendwann mal auf in der Fraktion und sagt, oh, das müssen wir aber anders machen, da müssen wir doch mal gucken, weil man nämlich zu Hause auch seine Ruhe haben will. Und von daher hilft es was? Gerade in den Orten vor Ort ist es noch nicht so, dass da alle völlig abgecancelt und abgekoppelt sind. Da hat man schon eine gute Chance. Das würde ich auch sagen, dass man es immer nutzt. Das heißt, man muss eben so eine Art Bürgerinnen-Bürger-Lobby aufbauen. Mit wenig Geld, aber mit vielen Leuten, die ständig sozusagen uns nerven, ärgern, ihre Positionen benennen und so lange warten, bis wir zuhören.
Wen und was es da für Organisationen gibt, da verweisen Sie ja auch in Ihrem Buch nochmal drauf. Deswegen verweise ich da auch mal drauf mit Blick auf die Uhr. Aber das wäre so das Letzte, ne? So Ihre, gar nicht mal so utopisch gesehen, aber das höre ich so raus, dass das in Ihrem Fall, im Idealfall wohl der Weg wäre, wie sich diese Veränderung tatsächlich real vollziehen könnten, weil ich denke, wir reden ja auch hier nicht über einen Zeitraum von Monaten, sondern das ist ja, wenn sich das überhaupt ändern soll, ja auch ein sehr langsamer Prozess.
Obwohl ich manchmal denke, dass es dann vielleicht ganz schnell gehen kann, wenn einfach mal die ersten Dominosteine fallen. Ich glaube eben nicht, dass viele haben diese Hoffnung, es geht durch einen Regierungswechsel. Und dann sind sie wieder enttäuscht, dass das nicht so ist und hoffen wieder auf bestimmte Konstellationen in diesem Regierungswechsel, und dann passiert das wieder nicht. Es wird nicht passieren, sondern es wird nur passieren, wenn der Druck von außen kommt. Wenn es eine neue APO gibt, wenn die Bürgerinnenbewegungen, die ganzen Organisationen sich zusammentun, ich nenne sie Demokratorinnen, also sozusagen dann eine Wortschöpfung, wenn die sich zusammentun, wenn die Netzwerke stimmen, wenn die Plattformen, die diese Organisationen geben, wenn man die nutzt, wenn man nicht nur eine Petition unterschreibt, sondern irgendwie sagt, was wird denn aus dieser Petition? Keine Petition wird in irgendein Gesetz umgesetzt, egal wie viel Zuspruch sie hat. Da muss man doch mal irgendwann sagen, hey, das reicht uns nicht, dass ihr da im Bundestag einmal im Petitionsausschuss darüber redet. In den Fraktionen und im Bundestag reden wir nämlich nicht mehr darüber. Dass man da weitermacht und wir wollen dann mehr. Wir wollen einen Bürgerinnenrat, wir wollen Entscheidungen, wir wollen Gesetze, die sozusagen, die wir mit beeinflussen können. Da muss weitergemacht werden. Und dann könnte sein, dass da Dominosteine fallen, weil irgendwann werden auch die Parteien merken, hups, wenn das meine Stimme kostet, wenn ich vielleicht dann nicht mehr gewählt werde, dann werden sie aufwachen. Und ich glaube, das kann einiges in Gang setzen und dann geht es vielleicht schneller, als man denkt. Und vor allen Dingen Kopf in den Sand stecken, dann hat man schon verloren. Das verstehe ich zwar, aber das ist nicht mehr der Weg. Und die Parteien werden es nicht richten. Da bin ich ganz sicher. Oder sie müssen sich erst stark verändern.
Marco Bülow, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich und politisch für die Wahl alles Gute. Also vielen Dank fürs Auskunftgeben hier in diesem Podcast.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute. Tschüss.
Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft, heißt das Buch von Marco Bülow, erschienen im Verlag Das Neue Berlin der Eulenspiegel Verlagsgruppe. Sie haben es gehört, gehen Sie wählen am 26. September, informieren Sie sich über Ihre Kandidatinnen und Kandidaten, ja, und lesen Sie Lobbyland und hören Sie weiter diesen Podcast. Wie immer der Hinweis, lassen Sie ein Like da, drücken Sie das Herzchen bei Spotify, abonnieren Sie diesen Podcast. Ich freue mich über Bewertungen und das Folgen. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal im Podcast des Literaturcafé.de.